Mai 1940, Frankreich, Nordwestküste. Wir sind mitten im Zweiten Weltkrieg. Die Alliierten haben soeben einer in ihrer größten Angriffe zur Befreiung Europas gestartet. Aber es hat nicht so funktioniert wie geplant. 338.000 Soldaten der alliierten Armeen stehen an der französischen Nordwestküste bei Dünkirchen vor einer überwältigenden Übermacht ihrer Gegner. Sie sind eingeschlossen, vor ihnen die Gegner, unter deren ständigen Beschuss sie stehen, hinter ihnen das Meer. Es gibt eigentlich kein Entkommen. In dieser verzweifelten Situation, und der Beschuss dauert inzwischen schon 9 Tage, geht ein Funkspruch an das Heereskommando in London mit 3 kleinen Worten. Even if not, zu Deutsch, selbst wenn nicht. Ein seltsamer Funkspruch in solcher Lage, aber bibelfeste Leute im Hauptquartier in London, die erkennen diesen Satz als das, was er ist, als ein Zitat aus der Bibel, aus einer faszinierenden Stelle im Danielbuch im 3. Kapitel. Dort heißt es: Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, o König, dass wir nie deine Götter anbeten und uns nicht vor der goldenen Statue niederwerfen werden, sagen Daniels Freunde in der nächsten Daniel-Geschichte dann. Der Funkspruch ist eine Botschaft von trotzigem Mut. Er sagt, wir geben uns mit der Situation nicht einfach ab. Wir weigern uns, uns jetzt geschlagen zu geben. Wir haben noch Hoffnung. Und er führt dazu, dass Menschen im Hauptquartier sich noch einmal neu überlegen, ob man nicht doch noch etwas tun kann. Und sie starten eine der waghalsigsten Rettungsaktionen der Geschichte des Zweiten Weltkriegs und schaffen es tatsächlich, fast 340.000 Soldaten bei Nacht und Nebel über das Meer zu evakuieren. Die Geschichte geht als das Wunder von Dünkirchen in die Geschichte ein. 338.000 sichere Opfer werden dabei gerettet. Jetzt geht es hier ja nicht um Kriegsgeschichte, sondern es geht um Gottes Geschichte. Damit beschäftigen wir uns seit Wochen. Und es geht nicht nur um Gottes Geschichte, sondern wir haben immer wieder festgestellt, es geht auch um unsere Geschichte, wo Gott mit den gleichen Mustern heute noch Geschichte bei uns schreibt. Und Gott schreibt nicht irgendeine Geschichte, er schreibt Heilsgeschichte. Wir sehen, wie sein Plan der Rettung sich immer wieder neu und weiter umsetzt. Da haben wir schon 2 Aspekte gesehen. Wir haben uns angeschaut, wie Gott aus Tod Leben macht, sicherer Tod plötzlich in neues Leben verwandelt wird. Wir haben uns angeschaut, wie Gott befreit, auch heute noch befreit aus der Sklaverei der Sünde. Und jetzt diese Geschichte. Es ist viel Zeit vergangen in der Zwischenzeit. Israel hat das gelobte Land inzwischen längst eingenommen. Gott hat ihnen alles geschenkt, was er versprochen hat. Ein wunderbares Land. Es ging ihnen gut. Gott hat ihnen zu Siegen verholfen von Anfang bis Ende. Jericho, da haben wir letztes Mal reingeschaut, war ja nur der erste Schritt. Und so ging es weiter mit Gottes Hilfe. Gott hat sie zu einem großen, starken Volk gemacht. Er hat ihnen ein großes Königreich und viel Reichtum gegeben. Und Gott selbst wohnt mitten unter seinem Volk. In Jerusalem, in ihrer neuen Hauptstadt, da steht der prächtige Tempel Gottes, gebaut mit den edelsten Materialien aus der ganzen Welt. Nur das Beste für Gott. Und da wohnt Gott mitten unter seinem Volk, mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Heiligkeit. Und Menschen können ihm begegnen. Menschen können diesen Gott erfahren und können auch ganz praktisch im Land sehen, wie gut er ist. Aber wie so oft, wenn alles gut geht, wenn es keine Probleme gibt, wenn alles so vor sich hinläuft und in Ordnung ist, da vergessen Menschen diesen Gott. Da interessiert der gar nicht mehr. Und jeder geht seinen eigenen Weg. Dass Gott das alles überhaupt erst geschenkt hat und dass das alles in Verbindung steht mit dem Bund, den er geschlossen hat mit seinem Volk und dass es Bedingung war, sich dann auch an seine Seite zu halten, der Vereinbarung, nämlich die Gebote Gottes einzuhalten, das interessiert längst keine mehr. Das sind alte Geschichten von früher, wer weiß, ob da überhaupt was dran ist an der ganzen Sache. Und dann schickt Gott Propheten, einen nach dem anderen, und sie warnen das Volk und sie sagen, so geht es nicht weiter. Erinnert euch an den Bund, denn dieser Bund hat auch enthalten, dass Gott reagieren wird, wenn sein Volk sich gegen ihn auflehnt. Dass Gott dann sie vielleicht auch wieder rausnimmt aus dem Land. Aber wer glaubt es schon, dieses religiöse Geschwätz? Es kommen Feinde vorbei und immer wieder wendet sich Israel auch mal kurz zu seinem Gott zurück. Dann gibt es wieder einen Sieg und bald gerät wieder alles in Vergessenheit. Und es wird immer schlimmer, die ganze Sache, bis Gott dann ernst macht. Und die Feinde kommen, die Babylonier, und alle müssen raus aus dem Land, weit weg in ein fernes Land, in die Sklaverei. Das ganze Land Israel, dieses wunderschöne Geschenk Gottes, liegt in Schutt und Asche, die wunderbare Hauptstadt, in der man sich bis zum Schluss daran festgeklammert hat, dass uns hier in dieser Stadt ja nichts passieren wird, denn hier wohnt ja Gott selbst mit seiner Herrlichkeit und der wird es ja nicht zulassen, dass man seine Stadt anrührt. Die Stadt liegt in Ruinen, alles kaputt. Wer ein bisschen einen Eindruck kriegen möchte von dem, wie das vielleicht war, dem empfehle ich mal das Buch Klagelieder zu lesen von dem Jeremia, der hier gerade erwähnt wurde, der als einer der letzten Verbliebenen, ein Mann Gottes, durch die Ruinen dieser Stadt irrt und nur noch weint und nur noch trauert. Alles kaputt. Die anderen auch unterwegs in eine unsichere Zukunft. Opfer. Opfer ihres eigenen Fehlverhaltens. Opfer der Geschichte, Opfer, alles am Ende. Aber Gottes Geschichte geht weiter. Gott hat ja sein Volk nicht vergessen. Und dann kommen die Daniel-Geschichten, die eigentlich viel zu lang und umfangreich sind, dass wir die jetzt hier am einem Stück lesen können. Und deswegen haben wir nur einen Ausschnitt gelesen und auch nur einen Ausschnitt im Film angeguckt. Ich hätte euch eigentlich gern das Ganze gezeigt, aber ich habe es mal geguckt und dann wäre allein der Film nur über eine halbe Stunde gegangen. Das wäre zu viel für den Gottesdienst. Aber ich möchte euch damit hineinnehmen ein bisschen in die Geschichte, wo Gott dann wieder handelt und wo gleich dreimal sich so ein trotziger Mut auflehnt gegen diese erdrückende der Opfersituation, ein Mut, der sagt, noch ist nicht alles verloren, denn es gibt einen Gott, der die Dinge ändert. Gottes Geschichte geht weiter. Ja, und dann haben wir ja immer gesagt, ist Gottes Geschichte auch meine Geschichte. Und ich meine, wir kennen ja vielleicht auch den Ausgangspunkt, diese Opfersituation. Ich meine, da finden wir uns selber immer mal wieder drin wieder. Oder zumindest haben wir den Eindruck, dass wir sind. Wir sind Opfer der Umstände, wir sind Opfer unserer eigenen Schwachheiten und Fehler, wir sind Opfer anderer Menschen, die mit uns so ihre Spiele treiben, wir sind Opfer der Gesamtsituation, sei es in unserem Land, in unserer Gesellschaft, in der Welt. Alles hat sich gegen uns verschworen und es gibt, so scheint es uns oft, keinen Ausweg. Alles hoffnungslos, alles kaputt, nichts mehr, was man irgendwann machen könnte. Und genau da finden wir uns dann schon wieder mittendrin in dieser Geschichte Gottes. Und meine Behauptung wird sein heute Morgen, dass Gott mit uns noch genauso Geschichte schreiben will, wie er es damals getan hat mit seinem Volk. Dass Gottes Geschichte mit Daniel auch meine Geschichte werden kann. Und deswegen nehme ich euch gern mit hinein in das, was dann passiert. Und einen Teil davon haben wir ja gerade gesehen. Der Daniel ist einer der vielen Opfer. Der hat es ja gar nicht so arg schlecht erwischt. Der landet im Königspalast. Der hat so eine Rolle als Ratgeber, so als einer der Weisen, der Wissenschaftler. Wie an manchen Stellen finde ich die deutsche Vertonung von diesem Film, der auf Englisch gemacht wurde, nicht immer ganz glücklich. Das habt ihr vielleicht merkt, wenn ihr hellhörig wart. Also, dass Daniel hellseherische Fähigkeiten gehabt hat, ist vielleicht ein bisschen die arg falsche Formulierung. Er war ein Prophet Gottes, dieser Mann. Ja, so würden wir das mal richtig stellen an dieser Stelle. Ja, aber er ist angesehen und er ist in keiner allzu schlechten Lage. Er bis zu dem Tag, als der König eine ganz verrückte Idee hat. Der will nicht nur seinen Traum gedeutet haben. Ich meine, das kann man ja nur irgendwie, ne? Das kann man ja immer eine Theorie haben, was das alles bedeutet. Ja, das kann jeder erzählen. Ja, Da gibt es ja heute noch Leute, die mit Traumdeutung ihr Geld verdienen und so. Und beweisen kannst nachher eh keiner, ob das jetzt richtig war oder falsch. Ja, aber der König hat sich was anderes ausgedacht. Der sagt, ich will einen Beweis. Kann ja jeder kommen und irgendwas behaupten. Der Beweis, dass jemand wirklich was versteht, wird sein, dass der mir nicht nur meinen Traum auslegt, sondern mir meinen Traum überhaupt erstmal erzählt. Und das kann natürlich keiner. Der König wird sauer, wir reden über den mächtigsten Mann der Welt. Einer, der die ganze Macht einer riesengroßen Armee wirklich auf ein Fingerschnippen hin in Bewegung setzen kann. Der Herrscher der Welt schlechthin damals. Und einen ziemlich aufbrausenden und jähzornigen dazu. Mit dem legt man sich besser nicht an. Mit dem stellt man sich besser gut. Aber wie denn, wenn der jetzt will, dass du ihm erzählst, was der gerade geträumt hat? Woher soll man denn das wissen? Dann haben wir wieder so eine Opfersituation. Und jetzt gleich wird allen der Chaos gemacht, weil natürlich keiner irgendwas tun kann in dieser Situation. Und Daniel stellt ja zunächst mal hier auch ganz sachlich fest, was die Ausgangsposition ist. Mein König, sagt er, hinter dein Geheimnis kann keiner deiner Berater kommen. Weder der Geisterbeschwörer, noch der Wahrsager, noch der Sterndeuter. Das geht einfach nicht. Ja? Da gibt's nichts, was man tun kann. Die Situation ist aussichtslos. Naja, fast. Und dann kommt der eine entscheidende Satz, wenn du nochmal reinschauen willst, im Vers 28, dann kommt das Aber, das alles verändert. Und wir haben ja immer gesagt, bei diesen Geschichten wollen wir ganz gezielt auf den Wendepunkt schauen. Wo ändert sich diese Sache? Aber, sagt Daniel, es gibt einen Gott im Himmel, der das Verborgene ans Licht bringt. Es gibt einen Gott im Himmel. Das ändert die Situation. Und da, wo bis jetzt alles aussichtslos war, da gibt es neue Hoffnung, weil es einen Gott gibt im Himmel, an den bis jetzt noch keiner gedacht hat zu fragen. Einen Gott im Himmel, der bis jetzt in der Geschichte noch gar nicht vorkam. Einen Gott im Himmel, der bis jetzt keine irgendeine tragende Rolle hatte in der ganzen Situation und deswegen gab es auch kein gutes Ende. Aber wer ihn einbezieht, für den öffnen sich neue Wege. Gottes Geschichte ist meine Geschichte. Und ich frage mich, wie oft ich vielleicht selber da bin und ich sehe meine Situation und ich stelle fest, es ist alles hoffnungslos und alles völlig verfahren und was soll man da noch machen? Und ich bin nächtelang wach gelesen und habe mir alle möglichen Lösungen nochmal überlegt und alles war es nichts und ich komme auf keinen grünen Zweig und je länger ich drüber nachdenke, desto mehr merke ich nur, wie aussichtslos und verfahren das Ganze ist. Und wie oft ich vielleicht in meiner eigenen Geschichte vergessen habe, dass in all dem, was da gerade abspielt in meinem Leben, dass es da noch eine Rolle in dieser Geschichte gibt, die ich bis jetzt vielleicht völlig übersehen habe. Auch in den Fragen, die mich jetzt gerade umtreiben. Denn es gibt nicht nur mich und mein Problem und die Menschen um mich her, die vielleicht auch ihre unrühmliche Rolle in der ganzen Sache spielen, sondern es gibt auch einen Gott im Himmel. Heute noch, immer noch. Das ist genau der gleiche, wie es damals war. Und der Wendepunkt kann heute noch der gleiche sein. Daniel sagt's ja, niemand kann hier etwas tun, aber es gibt einen Gott im Himmel. Und ich möchte dich ermutigen, den wieder neu zu sehen, auch in deiner hoffnungslosen Situation. Denn genauso, da ist er da. Und ich möchte heute für dich beten und für mich beten, mit den Worten, die Paulus dann mal schreibt im Epheserbrief, mit diesem Gebet aus Epheser Kapitel 3. Es ist mein Gebet, sagt Paulus, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in all ihren Dimensionen zu erfassen. In ihrer Breite und ihrer Länge und ihrer Höhe und Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht. Und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Ihm, der in seiner unerschöpflichen Kraft in unserem Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten und begreifen können, ihm sei Ehre. Allein, so sah das bis jetzt noch nicht aus in meiner Situation. Und ich begreife plötzlich, was für einen Unterschied es machen könnte bei mir, wenn ich wieder neu kapiere, auch bei mir, für mich heute noch, gibt es einen Gott im Himmel. Und damit steht dieses Aber immer noch. Weiterblättern. Und damit sind wir außerhalb von dem Filmausschnitt von heute Morgen. Aber die Daniel-Geschichte ist ja noch nicht zu Ende an dieser Stelle. Die Geschichte geht weiter. Daniel ist ein angesehener Mann am Hof des Königs. Nicht nur Daniel, sondern einige seiner Freunde mit dem gleichen Glauben auch noch. Und wieder hat der König eine wahnwitzige Idee. Wer auch immer ihm die eingeredet hat, keine Ahnung. Aber sie hat seinem Stolz geschmeichelt. Sie hat ihn angesprochen. Das war genau das Richtige für den Herrscher der Welt. Er hat ein riesengroßes Standbild bauen lassen, das ihn selber widerspiegelt. Und er hat angeordnet, dass alle sich zu versammeln haben und sich niederwerfen müssen vor diesem Standbild und ihm mal richtig die Ehre geben müssen, die ihm gehört. Ihm, der schließlich nicht nur König und Eroberer und General und Sieger ist, sondern vielleicht, naja, also, so, das kann ja ein einzelner Mensch gar nicht mehr. Vielleicht müssten einfach mal alle erkennen, dass dieser Mann selber ein Gott ist. Und das heißt, wenn die Musik erschallt, wenn die ihre Trompeten blasen, dann wirfst du dich gefälligst nieder vor diesem Standbild und dann betest du dieses Standbild an von deinem König. Und alle werfen sich nieder vor diesem Königsbild, außer drei junge Männer, Freunde von Daniel, die diesen Glauben tragen. Wo Daniel selber ist, weiß man nicht, der kommt in der Geschichte an der Stelle nicht vor. Zunächst mal, ja, wir haben diese drei jungen Männer hier und die werfen sich nicht nieder vor diesem Bild. Und der König wird zornig und er sagt, was soll das? Wir haben euch genau gesagt, was ihr zu tun habt und ihr weigert euch. Was denkt ihr eigentlich, wer ihr seid und was denkt ihr eigentlich, wer ich bin? Und es gibt einen großen Feuerofen, der wird heißer angeschürt als jemals. Selbst die, die das Feuer schüren, die haben schon Probleme, das zu überleben, wenn sie auch nur in die Nähe dieser Hitze kommen. Und man nimmt diese Männer und man wirft sie in den Ofen, in den sicheren Tod. Wieder so eine Situation, wo es keinen Ausweg gibt. Ich meine, was soll man da noch machen? Ja? Von den Soldaten, die gefesselt zum Ofen bringen, fallen welche auf dem Weg zum Ofen tot um wegen der Hitze. Und dann wirft man die da rein in diese Feuersbrunst und der König ist zufrieden. So, jetzt haben wir es mal allen gezeigt, hier, wer hier der Chef ist. Und wenn jetzt noch einer auf die Idee kommt, aufmüpfig zu werden, dann kann er gleich hinterhergehen. Aber plötzlich verändert sich das Bild. Der König fragt, Moment mal, haben wir jetzt gerade drei oder vier Männer in den Ofen geworfen? Das waren noch drei, oder? Aber da ist ein vierter drin. An den kann ich mich gar nicht erinnern. Und was noch mehr ist, diese drei Männer und ihr seltsamer Begleiter, den ich gar nicht kenne, die stehen da im Ofen und die waren gerade noch gefesselt, die gehen jetzt umher und die benehmen sich nicht wie Menschen, die man ins Feuer geworfen hat. Im Gegenteil, denen scheint es ganz gut zu gehen da drin. Wie kann das sein? Und man holt sie raus aus dem Feuerofen und es zeigt sich, dass diese drei Männer und ihr Begleiter, der wohl ein Engel Gottes war, dass sie nicht nur überlebt haben, sondern kein Haar an ihrem Körper versenkt ist. Ein Wunder ist geschehen. Aber es gab Menschen, die wussten das schon vorher. Die haben dem König schon vorher gesagt, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus deiner Gewalt und dem Feuer retten. Das macht uns gar nichts aus, was du sagst. Für uns ist die Situation nicht ausweglos. Für uns besteht hier keine Bedrohung, der wir nicht entkommen können. Wir sind keine Opfer hier. Sondern wir wissen, unser Gott, der kann uns retten. Und es ändert alles. Und ich möchte dir und mir heute Morgen wieder nahelegen, dass wenn wir in unserer Geschichte an diesen Punkten sind, wo wir uns sagen, es geht nicht mehr weiter, da kann man nichts machen. Da sind wir einfach überfordert und hilflos. Alles scheint sich gegen uns zu wenden. Dass wir an diesen Punkten neue Vertrauen fassen in die Tatsache, dass unser Gott retten kann. Dass unser Gott Dinge verändern kann. Und schau mal, die Daniel-Geschichte ist doch nur eins von unzähligen Beispielen dafür, wie er es getan hat. Wir könnten anfangen von Anfang an, wie er Noah rettet, wie er Israel aus Ägypten rettet, wie er Israel immer und immer wieder von der Bedrohung gegen ihre Feinde rettet. Unser Gott kann retten. Und die größte Rettungsaktion, die hat er ja dann gestartet in Jesus Christus, als er bereit war, sogar das Leben seines Sohnes zu geben, damit wir gerettet werden können. Also wenn irgendjemand retten kann, dann unser Gott. Und er ist heute noch der gleiche. Unser Gott kann retten und ich kann Sieger sein, weil Gott retten kann. Dritte Episode, wir blättern nochmal weiter. Vielleicht die berühmteste Daniel-Geschichte überhaupt. Daniel, Kapitel 6. Inzwischen ist Zeit vergangen. Die Könige, die wechseln. Gott bleibt dasselbe. Und Daniel ist immer noch ein Freund des neuen Königs. Darius heißt der. Ein guter Freund, ein guter Ratgeber, wodurch die Weisheit, die Gott ihm schenkt. Und es gefällt nicht allen Menschen. Daniel hat nicht nur Freunde, er hat auch Feinde und die setzen dem König einen neuen Floh ins Ohr. Die sagen, lieber König, du bist doch so groß und so herrlich und so ein toller König und der Beste von allen überhaupt. Und es wäre mal Zeit, dass die Menschen das anerkennen. Und wie wäre es jetzt, wenn du mal ein Gesetz machst, der sagt, in den nächsten 30 Tagen, da in deinem ganzen großen Reich, da sollen die Menschen nicht zu irgendwelchen Göttern beten, von denen man eh keine Ahnung hat, ob es die gibt oder nicht oder sonst was, sondern die sollen doch zu dem beten, wo es sich lohnt, nämlich zu dir, großer König. Und so sonst gar niemand. Und der König lässt sich schmeicheln und er verabschiedet dieses Gesetz. Und wieder haben wir hier einen Mann, der seinen Glauben auf Gott setzt und der das nicht einfach mitmachen kann, diese Dinge. Wieder setzt sich jemand trotzig der Situation entgegen und die Konsequenz diesmal ist kein Feuerofen. Die Konsequenz diesmal ist die Grube mit den hungrigen Löwen, denen man Daniel jetzt zum Fraß vorwirft. Der König selber, dem plagen hinterher Gewissensbisse, der kann die ganze Nacht nicht schlafen, der rennt morgens schon in aller Frühe zu dieser Löwengrube und ist entsetzt über seine eigene Dummheit, was er da getan hat, seinem besten Freund den Löwen vorwerfen zu lassen. Aber es ist ja zu spät. Also was will man denn noch machen in diesem Moment? Ja, es ist doch alles gelaufen. Die Situation ist eh schon ausweglos, zwecklos, jetzt hier noch irgendwas zu wollen. Und dann findet er diesen Daniel in der Löwengrube sitzen. Neben ihm die hungrigen Löwen. Dass die hungrig sind, das beweist sich nachher gleich, wenn der König dann hergeht und die Situation ändert und seine falschen Berater reinwirft. Da sieht man dann, wie hungrig die Löwen tatsächlich sind. Aber Daniel sitzt da drin und es ist ihm nichts passiert. Wieder ist ein Wunder geschehen. Was ist passiert? Daniel 6, Vers 23, mein Gott, sagt Daniel, hat seinen Engel gesandt. Er hat den Rachen der Löwen verschlossen, darum konnten sie mir nichts anhaben. Denn Gott weiß, dass ich unschuldig bin und auch dir gegenüber, mein König, habe ich kein Unrecht begangen. Mein Gott hat seinen Engel gesandt. Gott schickt Hilfe. Das ist doch gute Nachricht. Und dieser Gott hat sich nicht geändert seither. Und Gott schreibt heute noch in mir, bei mir Geschichte in den gleichen Mustern. Und weißt du, da wo ich in meiner Geschichte in dieser ausweglosen Sackgasse drin bin, wo es nichts mehr zu tun gibt, wo alles gelaufen ist, da kann Gott auch heute noch Hilfe schicken. Und der Punkt ist wichtig, denn der geht noch über den letzten hinaus, wo dieses Bekenntnis war, mein Gott kann retten. Ja, ist ja schön, dass er das kann, ne? Wenn immer alle alles tun würden, was sie können, dann wird die Welt anders aussehen, ja? Aber Gott kann nicht nur retten, sondern der tut's auch. Ja, mein Gott schickt Hilfe und auch da könnte man wieder quer durch die Geschichte durch unzählige Beispiele finden für das, was Gott tut. Und das hier ist nur ein großes Beispiel. Die schönste und größte Hilfe hat er ja dann gesandt, als er seinen Sohn schickt auf diese Welt. Und das zusammenfasst dann Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott schickt Hilfe. Und das tut er heute noch. Warum sollte das anders sein bei mir? Warum sollte meine Geschichte tragisch ändern, wenn der, der... Und wir haben jetzt drei Episoden gesehen und jedes Mal war es der gleiche, der den Wendepunkt geschaffen hat. Jedes Mal war es Gott und nicht die Menschen drumherum. Und wenn dieser Gott, der die Dinge wendet, heute noch dasselbe ist, warum sollte meine Geschichte dann anders enden? Gott schickt heute noch Hilfe. Denk doch dran, wenn du sonst keinen Ausweg mehr siehst. Wenn du das Mal dabei warst, dann erinnerst du dich vielleicht, dass wir festgehalten haben, dass es in jeder Geschichte zwei entscheidende Momente gibt. Das eine, was man immer anschauen sollte, ist der Wendepunkt. Das haben wir jetzt dreimal festgestellt. Gott hat den Unterschied gemacht und dieser Gott ist heute noch Teil von unserer Geschichte. Die zweite Sache, die wir festgehalten hatten, dass wir immer anschauen sollte in der Geschichte, ist das Ende der Geschichte. wo sich dann feiern lässt, was eigentlich passiert, nachdem sich das Blatt gewendet hat. Spannend, hier mal reinzuschauen. Daniel, ich habe euch ja drei Daniel-Geschichten jetzt vorgestellt. In der ersten Geschichte zieht Daniel selbst das Fazit. Und er sagt, Gott allein gehören Macht und Weisheit. Er ist der Herr der Zeit und bestimmt, was wann geschieht. Er setzt Könige ab und überlässt andere ihren Thron. Den Weisen schenkt er ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er enthüllt die unergründlichsten Geheimnisse und weiß, was im Dunkeln verborgen ist. Denn er selbst ist vom Licht umgeben. Daniels Fazit, nachdem Gott das Blatt gewendet hat. In der zweiten Geschichte zieht Nebukadnezar, der Heide, dieser König mit den blödesten Einfällen überhaupt, dieser gottlose Mann, zieht das Fazit und sagt, es gibt keinen anderen Gott, der auf solche Weise retten könnte. Das ist auch mal ein Fazit von jemand, der eigentlich keine Ahnung hat. Aber der hat's gesehen, an dem, was Gott tut. Es gibt keinen anderen Gott, der auf eine solche Weise retten könnte. Und in der dritten Geschichte ist es wieder der König, ein anderer, der Darius, der das Fazit zieht. Und er schreibt an sein ganzes Reich, riesengroß, das größte Weltreich der damaligen Zeit. In alle Himmelsrichtungen sendet der Boten, die schreiben und lässt ausrichten, ich grüße euch und wünsche euch Frieden. Hiermit ordne ich an, in meinem ganzen Reich den Gott Daniels Ehrfurcht zu erweisen, denn er ist der lebendige Gott, der in alle Ewigkeit regiert. Sein Reich geht niemals unter, seine Herrschaft bleibt für immer bestehen. Das ist doch ein Ende, oder? So stelle ich mir Geschichten vor. So muss das zu Ende gehen. Und es lässt mich fragen, was wohl am Ende meiner Geschichte stehen wird. Ja, genau der Geschichte, wo ich jetzt schon sehe, dass es nur eine Tragödie werden kann, dass alles schief geht, dass es da gar kein Happy End mehr geben kann. Was da wohl am Ende als Fazit stehen wird, wenn Gott kommt und alles ändert? Wenn ich begreife, dass Gott im Himmel heute noch da ist, dass er heute noch retten kann und dass er heute noch Hilfe sendet? Ich bin gespannt, was mein Fazit sein wird. Ich habe den Verdacht, dass ich es ein Stück weit schon beschreiben kann. Ich weiß, ich glaube, dass ich am Ende dieser Geschichte kein Opfer mehr sein wird, sondern mit Gott Sieger sein darf. Und jetzt sind wir wieder so irgendwie, denn da schließt sich der Kreis dann. Ich würde mich ganz arg freuen, wenn wir hier auf dem Sofa solche Geschichten hören, wo Gott Sieger aus Opfern Sieger macht, denn das tut er heute noch und es wird er tun bei dir und bei mir. Lasst uns beten.